möchte Sie grüßen in unserem Gottesdienst und freue mich, dass Sie sich heute aufgemacht haben. Wir wollen hören auf Gottes Wort. Gott will reden. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit, spricht der Herr. Wir wollen miteinander das Lied singen, 345. Wir singen die ersten beiden Verse und dann die Verse 4 und 5. Du unser himmlischer Vater, für deine Güte können wir nur bewegt danken. Du gibst uns allen auch heute Morgen aus deiner großen Fülle. Wir dürfen diesen Ruhetag empfangen aus deiner göttlichen Hand und du hast uns des Lebens Kraft erhalten. Du gibst uns zum Essen und Trinken und viel mehr, als wir brauchen. Und da bedrückt uns, dass wir so wenig bereit sind, vor deinem kommenden Gerichtstag uns verantworten zu können. Uns belastet, was auch aus den vergangenen Tagen mit uns geht, an unbereinigter Schuld, an Versäumnissen, wo wir so viel nicht gegeben haben an Liebe und Freundlichkeit, wo wir anderen Unrecht getan haben, Ach Herr, du musst diese Last von uns nehmen. Und wenn wir heute Morgen zu dir kommen, dann musst du uns reinigen, Schuld vergeben, uns frei machen von all dem, was in unserem Leben uns bindet und uns belastet und von dir trennt. Du kannst uns verändern und verwandeln. Und wir möchten dich bitten, dass du zu jedem von uns redest, dass wir heute alle deine Stimme vernehmen, dass du in unserem Leben wirken kannst und auch all die Fragen und Nöte löst, die viele von uns beschäftigen. Du weißt, was jeder heute mitgebracht hat an Traurigkeit und Belastung und Verzweiflung und Sorge. Wir wollen das dir jetzt in der Stille sagen und vor dir hinlegen. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist kein Ding unmöglich. Amen.
Als Schriftlesung auf ein Wort von Paulus an die Korinther, 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 21, in den ausgelegten Bibeln, Seite 191 im Neuen Testament. 2. Korinther 5, von Vers 17 an. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selber versöhnt hat und in das Amt anvertraut hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht an und hat unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt.
Singen das Lied Such, wer da will, ein ander Ziel, 249, die Verse 1 bis 4. Thank you. möchte heute Morgen über ein kurzes Wort predigen. Und das steht in der Geschichte Jakobs, als er aus seinem Elternhaus floh, dort in Bethel war, den geöffneten Himmel im Traume sah und die Himmelsleiteren der Engel auf- und herabsteigen. Und dort ruft Gott diesem Jakob ein Wort zu, das auch in ihrem Leben zu dem tragenden Wort werden muss. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. 1. Mose 28, Vers 15. Liebe Schwestern und Brüder, Sie wissen, wie ich gerne Biografien lese. Mich begeistert das immer wieder, was Menschen aus ihrem Leben machen. Das irdische Leben ist ja manchmal so kurz und belastet und beschwert mit allen irdischen Sorgen und Nöten. Aber da gibt's ja Leute, die haben aus ihrem Leben Großes gemacht. Denken Sie an die großen, berühmten Künstler, die Schöpfer der Musikwerke und auch großen Bildkunstwerke. Denken Sie an die großen Geistesgrößen. Was waren das für Menschen? Vielleicht noch am allerschönsten jene feinen und edlen Charakter, die in dieser Welt, in der so viel Böses geschieht, einfach durch ihre Güte, durch ihre Menschlichkeit ein Zeichen für Tausende von Menschen gesetzt haben. Und wenn man das liest, ist man begeistert. Und doch noch mehr begeistern mich die Gestalten der Bibel. Einfach deshalb, weil das, wenn man es mit jenen großen Frauen und Männern vergleicht, über die Biografien geschrieben werden, waren das Menschen des Durchschnitts, ganz alltägliche Leute, so wie du und ich. Und fast wollte man sagen, und nach unten keine Grenze. Da wird erzählt von einem Schwarzhändler Matthäus. Da wird von Frauen mit einem schlechten Lebenslauf erzählt, von Jesus-Jüngern, die verleugnen und auf die man sich in der entscheidenden Stunde doch nicht verlassen kann. Und dann wird auch von einem Jakob erzählt, von einem Mann, der seinen Vater wüst betrogen hat. Manche haben schon gefragt, warum steht denn sowas überhaupt in der Bibel? Nicht, weil uns dies als Vorbild hingestellt würde, sondern weil im Leben dieser Menschen bei allem eine Änderung eingetreten war. Die unterscheiden stur zwischen einst und jetzt. Da geht's nicht um die Minute, die man angeben kann, sondern ob das jetzt auch in Ihrem Leben passiert ist. Das möchte ich Sie fragen, dass Sie sagen können, in meinem Leben ist eine Wende eingetreten und ich zähle mein Leben erst richtig von dem Tag an, wo Gott mir begegnet ist, worin mein Leben hineingerufen hat, wo er mein Leben neu gemacht hat und verändert hat. Und davon kann die Bibel dann bei dem Erzählen über all jene Frauen und Männer dann wirklich etwas sagen, dass sie sagt, das war Leben, das dann begann, als Gott handelte. Und die Bibel nennt das neues Leben. Ist jemand in Christus, dann ist er eine völlig neue Schöpfung, haben wir vorhin bei der Schriftlesung gehört. Oder die Bibel kann sagen, das ist das unbegrenzte Leben, das dann anbricht, das ewige Leben, das Leben, das eigentlich erst kommt, wenn wir durch die Todesschranke hindurchgehen. Und das ist doch heute schon da, wo Gott in einem Leben von fehlsamen Menschen handelt. Was ist denn das Neue, was da passiert? Das Neue liegt einfach nur darin, dass Gott etwas hineinlegt in dieses Leben. Und wenn Sie fragen, was ist denn das etwas? Das ist Gott selbst. Von einem Tag auf den anderen sagen Menschen, Gott wirkt in meinem Leben. Ich habe ihn aufgenommen. Er ist mein Herr. Und da werden wieder, sagen wir es noch einmal, fehlsame, sündige Menschen werden zu einem Gefäß Gottes. Da klopft Gott an die Tür und sagt, lass mich doch in dein Leben. Ich möchte doch wirken in dem, was du schaffst und arbeitest und denkst und planst. Das ist die gewaltigste Veränderung, die überhaupt je in einem Menschenleben geschehen kann. Dass Menschen den lebendigen Gott in ihr Leben aufnehmen. Und davon redet die Bibel überall, von Anfang bis Ende, dass dieses Wunder geschieht. Auch bei einem Matthäus mit seinem schmutzigen Lebenswandel. Bei einer Maria von Magdala. Bei einem Petrus oder auch bei diesem Jakob. Und dann ist auf einmal ein solcher Mensch, der einen zerstörten Charakter hat, eine verderbte Seele und mit ganz falschen Maßstäben lebt, plötzlich ein umgewandelter, veränderter, neugemachter Mensch, ein Mensch, in dem sich Gott verherrlicht, in dem Gott groß wird. Das muss ich Ihnen vorneweg einfach sagen, dass Gott so groß von Ihrem irdischen Leben denkt. Viel größer, als Sie das je ahnen. Was kann Gott aus Ihrem Leben machen? Ob Sie jetzt schon über die 80 hinaus sind, ob Sie ein junger Mensch sind, ganz gleich. Gott hat so große Pläne. Und wenn Sie sagen, ich bin intelligent und ich bin clever und ich mache meine Lebensaufgaben gut, für Gott ist das noch zu wenig. Wenn Sie künstlerisch begabt sind, das ist schön, freuen Sie sich Ihrer Gaben, aber Gott will noch viel mehr aus Ihrem Leben machen. Ihr Leben soll von Gottes Gegenwart geprägt, geleitet, geführt sein, so, dass heute schon das neue Leben der Ewigkeit bei Ihnen anbricht. In Ihren ganz alltäglichen Gesprächen, Berufsaufgaben und Arbeiten soll man die Spur Gottes in Ihrem Leben erkennen können. Das ist mein Predigtthema heute, wie unser Leben bedeutend und wichtig wird. Mein erster Punkt, Gott ist hinter uns her. Wir haben ja die Wüste erlebt in jenen Tagen, wenn auch mit großen und starken Regengüssen, wie es in den letzten 50 Jahren in Israel nicht mehr vorgekommen sein soll. Aber wir können uns das ein wenig vorstellen, wie das war, als dieser Jakob dort in der Wüste lag. Die ist immer grausam und unheimlich, nicht bloß wegen der schrecklichen Hitze und der Dürre, sondern auch wegen der erbarmungslosen Kälte in der Nacht. Und man weiß nicht, wo zwischen den Felsritzen ein Skorpion zischelt und wo die Gefahr lauert. Und dieser Jakob liegt da nachts in der Wüste, kein Kissen unter seinem Kopf, keine Decke, mit der er sich zudecken kann. Das heißt vorher noch in der Erzählung von Jakob, er war ein gesitteter Mann, er war ein Kulturmensch. Der konnte nicht ohne Zahnputzen ins Bett gehen, verstehen Sie? Das war so einer, der musste, auch wenn er Beduine war, der war in der Kultur aufgewachsen. Er wohnte gern in Zelten. Er hing noch ein wenig am Rockschoß seiner Mutter, obwohl er schon erwachsen war. Er war so ein häuslicher Typ. Und jetzt war er plötzlich hinausgeschleudert und lag draußen in der Wüste. Und dann auf einmal spricht Gott zu ihm. In dem Augenblick, als ihm der Boden weggezogen war, als er nicht mehr wusste, wie alles weitergeht. Es gibt ja solche Augenblicke im Leben eines jeden Menschen, wo plötzlich man aus der gewohnten Bahn geworfen wird, wo das Dunkel uns umgibt und wir nicht mehr wissen, was morgen kommen mag. wo man ratlos und voller Sorgen nur noch weiterlebt. Und dann plötzlich redet Gott. Warum redet Gott überhaupt? Warum interessiert er sich für diesen Jakob? Wenn Sie Fragen in der Bibel stellen wollen und sagen, ich habe Zweifel am Glauben, darf ich Ihnen mal sagen, das ist die Frage, die ich nie beantworten kann. Warum interessiert sich Gott überhaupt für Sie und mich? Verstehe ich nicht. Was sucht Gott bei uns? Es gibt bloß einen Grund. Seine unbegreifliche Liebe, dass er diesem Jakob überhaupt nachgeht. Wie oft haben wir doch schon bei diesem Werben Gottes, bei diesem Rufen Gottes, ihn so abblitzen lassen. Wie hat uns das mit Stolz erfüllt, wenn wir sagen, ach Gott, ich brauche dich doch nicht. Ich brauche doch niemanden, der mich behütet. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich will doch mein Leben selber gestalten. Wer hat denn von uns nicht so gesprochen und hat Gott von sich abgeschüttelt wie eine irgend lästige Fessel? Und dann geht Gott diesem Jakob nach. Nicht, dass uns Gott nur in der dunklen Stunde anspricht. Gott spricht uns ja auch in den Tagen an, wo es uns gut geht, aber wir hören ja nicht drauf. Wir haben ja die Ohren zugestopft. Und dann, wenn alle anderen von uns abrücken und niemand mehr da ist, keine Beschäftigung uns mehr die Zeit raubt, das kann auf einem Krankenlager sein, in einer Krise, wo das ganze Geschäft zusammenbricht und wo Menschen gegen uns stehen. Vielleicht hört man es jetzt zum ersten Mal, dass Gott sagt, siehe, hier bin ich. Und Gott hat da überhaupt gar keine Rückversicherung eingebaut und sagt, Jakob, wenn du dich um mich bemühst, Jakob, wenn du ein Treuer bist, das fängt ja Gott gar nicht an, weil er weiß, das ist ja bei uns sowieso nicht gegeben. Er kennt uns ja viel besser, als wir uns selbst kennen. Und darum geht Gott einfach mit dieser unbegreiflich schenkenden, erbarmenden Güte auf diesen Jakob zu und ruft ihn dort in dieser Nacht, wo er draußen liegt, ohne Dach über dem Kopf, ohne Ziel, wohin er gehen kann, und bindet sich an diesen fehlsamen Menschen. An diesen Mann, der so offensichtliche Fehler vorzuweisen hat. Und Gott bindet sich an solche Menschen. Verstehen Sie das Geheimnis, um das es heute Morgen geht? Dass Gott sie sucht, in ihrem Leben sich anbinden will. Sagen Sie bitte nicht, wie man so oft sagt, ach, das, warum geht's mir so schlecht? Und das sind alles Fragen, womit habe ich das verdient? Jakob hat verdient. Was geschah? Es war Schuld. Es war mehr als verletzte Bruderliebe, als er seinen Bruder Esau mit einem schäbigen Trick ausgeschaltet hat, als er seinen Vater ins Gesicht hinein anlog. Und wenn er nun aus dem Elternhaus hinausflieht, dann war es Schuld. Wir sollten gar nicht so oft Gott die Mühsal und Last unseres Lebens vorhalten in der Anklage. Vielleicht begreifen wir, so manches, was in unserem Leben schwer läuft, ist die Last unserer eigenen Sünde, unseres eigenen Ungehorsams. Und das zieht sich durch das ganze Menschengeschlecht hindurch. Als ein Kain über diese Welt geht, nachdem er seinen Bruder totgeschlagen hat und sagt, ich muss mit dieser Schuld leben, sie ist größer, als dass sie mir vergeben werden könnte. Dann erinnert das schon bei den ersten Menschen daran, sie tragen die Last und wollen damit fertig werden und können damit gar nicht fertig werden, weil kein Mensch mit der Mühsal und Last seines Lebens fertig wird. Und dass wir Menschen Staub und Asche sind und sie oft das auch spüren, wie ihr Leib zerbricht, das ist Zeichen, wie wir von Gott gefallen sind. Sterbliche Menschen sind wir, die den Tod mit sich tragen. Ein Adam geht über diese Welt und reißt sich die Finger wund an den Disteln, wenn er den Acker bestellt, weil er mit seiner Schuld leben muss. Und weil er auf Schritt und Tritt an seine Schuld gemahnt wird Und an Jakob wird an seine Schuld gemahnt. Wir brauchen Gott nicht vor den Richterstuhl ziehen und mit dem Finger anklagend auf ihn zu weisen. Gott kommt zu uns, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinsiehst. Lauter Güte mit einem schuldigen Menschen. Wir stehen jetzt mitten in der Passionszeit. Und das soll doch durch all die Tage dieser Passionswoche nur vor uns groß werden, dass Jesus uns das enthüllt hat, was schon bei den Vätern Abraham und Isaac und Jakob galt. Wir leben nur von einer unbegreiflichen Vergebung der Gnade und Güte Gottes her. Und wenn Jesus für uns den Weg ans Kreuz ging, dann doch deshalb, weil er die Schuld tragen will, weil er in unserem Leben wirksam sein will. Darum will er das alte, belastende abtragen. Gib's doch ihm, leg's doch bei ihm ab. Er vergibt, er heilt. Er räumt aus. Man kann das überhaupt nicht verstehen, dass das Gott wichtig ist. Doch damit wir Frieden hätten. Damit wir in dieser Welt endlich zur Ruhe kommen. Gott erbarmt sich eines Jakob, so wie er sich über dich erbarmt. Der Ruf des in dieser Welt hinein, ich will mit dir sein, ich will mit dir sein. Und wenn die dunklen Dinge ihres Lebens über ihren Kopf gehen und sie schon lange die Last nicht mehr tragen können, dann wissen sie, dass es noch nie ein Mensch hat tragen können, sondern es gibt nur eine Stätte, wo man Lasten ablegen kann, das ist am Kreuz. Wo Jesus sich an Menschen bindet, an all die, die gar nie anders waren, sondern alle nur dadurch Christus erkannt haben, über den Versäumnissen oder Schuld ihres Lebens. So ging es einem Jakob und so ging es einem Petrus und so ging es einer Maria von Magdala. Sie vor Jesus standen und sagen, Herr, ich kann nur deine Güte und Gnade und deine Liebe annehmen und dir dafür danken. Bei dir bin ich, sagt er, ich will mit dir sein. Und dann wird eine Trennungslinie gezogen, das ist das Zweite. Eine Trennungslinie wird gezogen. Bei Jakob war ja alles dunkel in dieser Nacht. Die Zukunft war unsicher, es war nicht klar, wie auch nur eine Stunde seines Lebens weitergehen kann. Es war nicht klar, was eintreten soll an schweren Ereignissen und wie er überhaupt noch existieren soll. Und dann ist doch auf einmal Schluss mit dem Verzagtsein. Es gibt ja nur einen Grund, warum wir Glaubende fröhlich sind. Nicht, weil wir besser sind als andere Menschen. Wenn einer von ihnen glaubt, er sei besser, dann betrügt er sich. Wenn sie meinen, es sei irgendetwas anderes, was uns aussagt, das ist es doch nicht. Sondern nur das eine kann es sein. Ich, der lebendige Gott, will mit dir sein, dass Gott sich an uns bindet, dass Christus Tag und Nacht bei ihnen ist. Das ist es doch. Das ist unseres Glaubens Grund und Fundament, nichts anderes. Und so bindet sich Gott an diesen Jakob und sagt, Schluss jetzt mit dem Verzagtsein, Schluss mit den Sorgen, Schluss mit der Angst, Jakob. Ich bin doch da. Ich nehme dein Leben in deine Hand. Jakob ist ja nach diesem Traum erschreckt aufgewacht. So geht es immer Menschen, wenn sie die Nähe Gottes erkennen. Sie denken das gar nicht, dass Gott so nah ist. Sie meinen immer, das sei vielleicht nur eine Rede von ein paar fromm überspannten Menschen. Aber wenn sie entdecken, Gott ist wirklich in meinem Leben da, er kennt mich, dann erschrecken sie. Jakob wachte auf und sagte, hier ist des Herrn Stätte, ich wusste es bloß nicht. Es ist ihm unheimlich, dass er mit all den dunklen Dingen seines Lebens so im Lichte Gottes steht. Aber das, was von Jakob steht, ist ja in der Bibel immer gemeint für uns alle. Und der Prophet Hesea hat ausdrücklich noch einmal daran erinnert, dass die Art, wie Jakob
gelebt hat, eigentlich ein typisches Verhalten aller Leute ist, die Gott dienen wollen. Der Jakob hat es ja recht gemeint. Er wollte den Segen Gottes haben, er hat ein großes, leuchtendes Ziel. Aber er hat versucht, das mit seinen Ellbogen, mit seinen Tricks, mit seiner Schlaumeierart sich zu ergaunern. So wie Menschen meinen, man könnte sich das Himmelreich mit seinen frommen Taten erkaufen. Und das kann man nicht. Man kann es nur geschenkt bekommen, aus Gnade, unverdient. Und es erreicht keiner die Ewigkeit ohne diese unverdiente Gnade. Ein Jakob blieb auch der Alte. Es hat ihm sicher Not gemacht, dass er an seiner alten Menschenart immer wieder sich gestoßen hat. Er war ja nicht ein Engel später. Auch mit seinem Glauben hat er noch manche Nöte gehabt. Er hat das in seinem Leben immer wieder versucht, richtig zu entdecken. Merkwürdig, dass wir so lange dazu brauchen. Wir können es hören heute im Gottesdienst, wir können es wissen und uns daran erinnern, dass wir schon so oft gehört haben und gelesen haben und darüber gesprochen haben, aber wir können es so schlecht umsetzen. Wir wollen es dann immer wieder selber ergreifen. Und bei Jakob ging es ja erst durch viele Jahre hindurch, erst später, als er wieder seinem Bruder Esau begegnet. Und in der Nacht wälzt er sich auf seinem Lager und kann nicht schlafen. Er sagt, Herr, ich meistere die Situation nicht. Und dann geht er hinaus an den Jabbok-Fluss. Und dort ringt ein Unbekannter mit ihm. Und er packt ihn und sagt, Herr, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Und er weiß genau, nur Gott kann mich durchtragen, ich doch nicht. Und dann geht er hinkend von diesem merkwürdigen Ringen weg. Und er blieb zeitlebens ein Hinkender. Und es war für ihn eine Erinnerung dran, wenn er mit seinem Schritt so ein wenig einknickte, dass er ja irgendwo gebrochen war in seinem Stolz. Daran soll man uns Christen kennen, dass wir nicht mehr so vollmundig reden können vom guten Herzen des Menschen und ich will das Gute tun, sondern dass auf unseren Lippen das Wort ist von der großen, erbarmenden Güte Jesu, die wir erfahren haben. In vielen dunklen Stunden über viel Versäumnis. Und das sollen die jungen Leute hier wissen und die Konfirmanden, wenn heute in vielen Orten konfirmiert wird, dass das uns allein festmacht, die Gnade Gottes, die man unverdient und unverlangt empfangen hat, über den vielen Versäumnissen. Was waren wir doch für stolze, eigensinnige Leute. Wie haben wir gemeint, ohne Gott unser Leben gestalten zu können? Und dann haben wir die Gnade ergriffen, die Vergebung empfangen, die unser Leben neu gemacht hat. Eine Trennungslinie wird gezogen, eine ganz starke und klare Trennungslinie, sagt Gott, jetzt bin ich mit dir. Lass du mich in dein Leben ein, dann beginnt das Neue. Und das mag wohl sein, dass sie sich stoßen an Menschen, die über ihre Bekehrung reden, weil sie sagen, da sieht man gar nichts davon. Vielleicht ist das auch nach der Bekehrung manchmal noch ein harter Kampf, bis das in unserem Leben wirklich durchbrechen kann, der Sieg der Kraft Gottes, der in unserem Leben allein das Sagen hat und bestimmt. Und sie sollen das wissen, dass sie überhaupt kein Stück ihres Lebens selber machen und hinkriegen. Obwohl ein Jakob vorher so stolz war auf seinen Trick mit seinen Fellen. Und sie können im Leben es weit gebracht haben, bis sie dann erkennen, nur das ist das Einzige, was mich trägt und hält. Der Herr, der sich an mich bindet und mit mir sein will. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Als dann Jakob starb, war sein letztes Wort auf dem Sterbebett nicht eine Aufzählung seiner großen Taten, nicht seid einig an seine Söhne, obwohl das auch wichtig gewesen wäre bei seinen 12 Buben, die so viel Streit miteinander hatten, sondern Herr, ich warte auf dein Heil. Alles, was er sah, hat ihn nicht befriedigen können. Ich will mehr von dir entdecken. Herr, ich warte auf deine Taten. Und so ging er hinüber in die Herrlichkeit. Noch das Letzte. Dieses Leben führt in die Weite. Gott sagt zu Jakob, ich will dich behüten, wo du hinziehst. Es war ja gerade das, was ihn bekümmert hat, diese Wüste voller Gefahren, Nöte. Keiner von ihnen kann nur ahnen, was diese Wüste heißt, durch die Jakob gelaufen ist, hinüber nach Mesopotamien. Wochen ohne Wasser, ohne Schatten. Und Gott sagt, geh, ich geh mit. Und dann geht's. Ich denke oft, in unseren Gottesdiensten sitzen Leute, die sind mutlos. Sagen, ich muss morgen einrücken ins Krankenhaus. Junge Leute gehen zum Bund, denen ist Angst, wenn sie allein sind, ihre Freunde verlassen. Andere haben schwierige Berufsentscheidungen vor sich. Aber auch im Dienst für unseren Gott geht es uns so. Dann stellt uns Gott vor die schwierigsten Aufgaben. Das macht Gott gerne. Weil er sagt, ich bin doch da. Was bekümmert dich das? Warum hast du Angst? Was soll sie denn sonst noch in ihrer Todesstunde trösten, als das, dass die Gnade Jesu mich hält und dass ich in die offenen Hände Jesu falle? Dieses Leben führt mich in die Weite. Was sollen wir unsere Gesundheit schonen? Was sollen wir Acht haben auf unseren Leib? Sicher, Sie dürfen das in der Verantwortung. Aber leben Sie doch Ihr Leben mutig. Ziehen Sie sich nicht zurück vor schwierigen Aufgaben. Christen können kühn auch Dinge wagen, vor denen sie bisher zurückgeschreckt sind. Selbst die kleinsten Dienste, Besuche machen, andere zu Jesus führen. Wie soll ich das können? Können Sie das nie. Aber Jesus geht doch mit. Ich bin mit dir und ich will dich behüten, wo du hinziehst. Wir werden vor Aufgaben stehen, bis ins hohe Alter, die unser Vermögen weit übersteigen. Und gerade die Alten unter uns müssen durch diese Durststrecken ihres Lebens hindurch, die man nie vorher eintrainieren konnte. Ich gehe doch mit, sagt der Herr, und ich will dich behüten. Und ich will dich bewahren zur Seligkeit. Er will die Müden erquicken und die Zerbrochenen aufrichten und stärken. Und das will er tun mit Menschen, die ganz schwach sind. Mit Menschen, die versagen. Mit Menschen, die alle anderen enttäuscht haben, wo die anderen sagen, den kennen wir auch schon. Nur Gott gibt dich nicht auf. Und er sagt das so ohne jede Rückversicherung. So ganz frei sagt er dies einem Jakob und sagt dies ihnen zu, ich will mit dir sein. Weiß Gott überhaupt, wen er vor sich hat? Ja, gerade deshalb gilt dies ihnen auch und nicht nur Jakob. Ich will mit dir sein, ich will dich behüten, wo du hinziehst. Nur wer alles mit Gott wagt, gewinnt das Leben. Amen. Nun singen wir noch 511, weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel, Vers 1 bis 3 und 5.
Wir wollen beten. Du treuer und liebender Herr, du musst selbst unsere trägen und erstarrten Herzen bewegen, dass wir auch in diesen Tagen deines Leidens recht verstehen, wie du uns nachgehst und jeden suchst, uns, die wir stöhnen unter den Lasten und Beschwerden der Tage. Aber du trägst die ganze Last unserer Gottesferne, unseres eigenen Starrsinns. Und du willst uns festmachen durch deine große Güte und Vergebung. Herr, da gib doch, dass wir dieses jetzt erkennen und aufnehmen, dass wir uns bergen lassen und behüten lassen, dass das von uns allen wieder umgesetzt wird in die Tageswirklichkeit, dass wir in den Stunden nachts, wenn wir nicht schlafen können, uns deiner Nähe freuen und unsere Danklieder singen, dass wir mitten in den Ängsten und Nöten und Spannungen der Welt auf dich blicken und mutig werden. Herr, zeig uns die Aufgaben, die wir in deinem Namen angehen sollen und wagen können und wo du uns deine Nähe erfahren lässt. Wir wollen dir heute auch danken, dass du uns in unserem Volk Freiheit schenkst, dass wir die Möglichkeit der Wahl haben. Wir möchten dich bitten, dass durch diese Wahl Frauen und Männer berufen werden, die nicht das Ihre suchen, sondern die der Gerechtigkeit dienen, die von deinem Geist sich leiten lassen. Und wir wollen für die ganze Welt bitten, in der so viel Unfrieden herrscht, in der so viele Menschen ungerecht behandelt werden, leiden müssen, in so vielen Ländern die einfachsten Menschenrechte vorenthalten sind. Erbarm du dich dieser Welt und tröste du die, die leiden müssen. Und zeige uns, wie wir dienen können, wie wir Zeichen deiner Gerechtigkeit und deiner Liebe aufrichten dürfen in einer Welt, die aus viel tausend Wunden blutet. Wir danken dir, dass du diese Welt nicht loslässt, sondern dass du diese Welt lieb hast und allen Umkehr und Rettung anbietest. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Sie noch einmal Platz nehmen, möchte nur bekannt geben, wir haben für die Kirchengemeinderäte, wir haben morgen Kirchengemeinderatssitzung, auch wenn jetzt keine Einladung mehr hinausging. Und heute Abend trifft sich die Mannschaft um 19 Uhr bei mir. Hinten liegen wieder einige Schriften auf, da ist das neue Blatt vom Missionsbund Licht im Osten mit der Arbeit an den Christen in Osteuropa, auch auf die Konferenz am Wochenende nach Ostern will ich hinweisen, da liegt hinten auch das Programm. Es liegt auch ein neuer Brief von Dr. Kilgus aus Pakistan vor. Erschütternd, wie er auch erzählt, wie dort in Pakistan ihre Arbeit immer schwieriger wird und sie vor der Frage stehen, was sie bei der Radikalisierung der islamischen Mullahs dort überhaupt noch an christlichem Zeugnis sagen dürfen. Er schreibt hinten auch, dass jetzt das Landwirtschaftsprojekt bei der Regierung eingereicht wurde. Das ist ja ein großes Landwirtschaftsprojekt, das wir von christlichen Fachkräften international dort beginnen wollen, mit mehreren Mitarbeitern. Kohistan war ja immer eine Provinz in Pakistan, die bis jetzt noch gar nicht zugänglich war. Und es war nur durch die medizinische Arbeit von Dr. Kilgus, der einem Scheich dort geholfen hat, der krank war und der ihm dann durch dieses Vertrauen den Zugang zu diesem Gebiet ermöglicht hat, war das jetzt überhaupt erst möglich, eine solche Arbeit zu planen. Wenn wir heute unser Opfer für diese Arbeit unserer christlichen Fachkräfte wieder geben können, da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Sie wissen, wie wir über 30 Leute draußen haben, auch in den Spannungsgebieten. Es hat mich jetzt in Israel immer bewegt, dort ist keine Gefahr, dort lebt man sicher. Aber wie viele unserer Entwicklungshelfer leben in Gebieten, wo die Terroristen wüten? In Peru oder dort in Uganda oder auch in der politisch so unsicheren Lage in Äthiopien. Sie hören auch unsere Predigt mit, auch Ihnen gilt das, siehe, ich will mit dir sein und will dich behüten, wo du hinziehst. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie diesen Dienst auch durch Ihre Gaben möglich machen. Wir wollen nun um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.